okay, jetzt läuft alles. Wir gucken einfach, wie das klappt mit dem komischen Mikro. Vielleicht kann ich auch zwischendurch wechseln, dass wir nicht einfach weiter müssen. Und hier mit der Kameraeinstellung bin ich auch noch nicht wirklich.
So.
Okay. Falls ich das nicht so runterfindet, muss ich noch irgendwas anderes tun. Jetzt versuche ich mal hier was rauszufinden. Ich habe nämlich Post bekommen. Das möchte ich kurz kommentieren. Ja, es gab einen dicken Brief, einen offenen Brief anscheinend an den Rektor und noch andere Leute und auch an mich, ich weiß nicht von wem. Aber es ist eine Initiative, die anscheinend von vielen Studis quer durch die Uni ausgeht und es ist eine kritische Auseinandersetzung mit den 3G-Regeln und so weiter. Ich spreche das deshalb an, weil ich ja nicht weiß, ob da jemand von Ihnen, also von Ihnen hier oder jemand zu Hause beteiligt ist. Und ich möchte einfach nur sagen, der Brief ist angekommen, ich habe ihn gelesen, vielen Dank, das ist sehr interessant. Und wenn es darum ging, mir einfach nur zu vermitteln, dass nicht alle Studis damit einverstanden sind, wie es läuft, das weiß ich. Ich verfolge ja die Diskussionen im Senat und im Fakultätsrat und so weiter. Mir ist das durchaus bewusst. Wenn es jetzt darum ging, mich dafür nochmal zu sensibilisieren, dann ist Ihnen das gelungen. Dankeschön. Wenn es darum ging, sich konkret dazu zu äußern, wie es hier in der Vorlesung läuft, dann müssten Sie mich jetzt nochmal konkreter ansprechen, dann können wir das diskutieren. In dem Brief steht am Ende, miteinander sprechen und sich zuhören ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Das sehe ich genauso. Also danke für den Brief. Aus Gründen der Transparenz habe ich ihn auch komplett dabei. Das heißt, wenn Sie neugierig sind und gucken wollen, dann können Sie sich den gerne am Ende anschauen. Und es gibt auch eine Liste von Leuten, die unterzeichnet haben. Das kann man im Rektorat einsehen. Habe ich nicht gemacht, weil ich den Brief heute erst gesehen habe und heute nicht im Rektorat. Gut, dann hoffe ich mal, dass es so klappt irgendwie mit diesem seltsamen Mikro. Und dass wir weitermachen können. Ich wiederhole noch mal kurz, wo wir jetzt stehen. Und dann kommt ein neues Thema, nämlich Rektorat. Einverstanden? Wir haben über Gruppen gesprochen, sehr ausführlich, dann kurz über Ringe und kurz über Körper. Und ich fasse nochmal zusammen, was so die wesentlichen Unterschiede waren. Mit Gruppen haben wir uns sehr ausführlich befasst, weil sie eine Grundstruktur sind, die an sehr vielen Stellen dann später eine Rolle spielt. Wir haben ja auch schon gesehen, wie wir manchmal Wissen über Gruppen benutzen können, um dann nicht alle Rechnungen nochmal machen zu müssen. Und wenn wir dann mal schauen, was ist anders gewesen bei Ringen und bei Körpern, na, ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir da zwei Verknüpfungen hatten und nicht nur eine. Und bei Ringen verhält sich die Menge mit den beiden Verknüpfungen auch durchaus unterschiedlich. Bei Körpern ist es dann so, dass wir zwei Gruppenstrukturen haben, nämlich eine mit der sogenannten Addition und eine, wenn wir das Nullelement rausnehmen, dann mit der Multiplikation. Das haben wir uns letztes Mal sehr ausführlich angeguckt und es gibt zwei Podcast-Folgen dazu, wie man endliche Körper konstruieren kann, indem man sich Faktorstrukturen der ganzen Zahlen macht. Da stehen wir jetzt. Und einfach nur als Ausblick für später, sowohl Ringe als auch Körper beschäftigen uns in der Algebra dann nochmal ausführlicher. Und dass wir bisher nur Körper kennen, die als Charakteristik 0 haben oder eine Primzahl, ist kein Zufall. Das sind nämlich auch die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt. Das haben wir noch nicht gezeigt. Das kommt dann in der Algebra. So, das ist echt, ich fühle mich wie so eine Showmasterin. Das ist total seltsam. Okay, nein, keine Sorge, ich werde niemanden auf die Bühne bitten oder so. Obwohl, nächstes Thema. Vektorräume. Vektorräume sind die vielleicht wichtigsten algebraischen Strukturen, die wir in der linearen Algebra kennenlernen. Um die dreht sich ab jetzt alles. Und das ist wieder so ein Begriff, der dann quer durch die Mathematik überall vorkommt. Häufig nicht als Vektorraum, häufig heißt es einfach nur Raum, aber was unten drunter liegt, ist ein Vektorraum. Zum Beispiel metrische Räume, Banachräume, Hausdorffräume, Hilberträume, was auch immer. Ganz häufig liegt darunter eine Vektorraumstruktur und dann kommt noch was oben drauf. Also zum Beispiel metrische Normen, noch mehr. In der Analysis lernen Sie da bestimmt ganz viel Zeug kennen. Und so wie wir uns jetzt sehr ausführlich mit Gruppen beschäftigt haben, werden wir uns jetzt noch ausführlicher mit Vektorräumen beschäftigen. Und dabei gibt es so zwei Leitthemen, die sich quer durch die ganze Vorlesung. Das eine Leitthema ist, wie können wir die Struktur eines Vektorraums beschreiben? Erstmal nur aus sich selbst heraus. Was sind eigentlich die wesentlichen Parameter, die bestimmen, wie so ein Vektorraum aussieht? Wann sind zwei Vektorräume so gut wie nicht zu unterscheiden? Wann sind sie sehr unterschiedlich? Und dann gibt es den zweiten Gesichtspunkt, der befasst sich wieder mit Abbildungen. Dann interessieren uns nämlich Strukturerhalten der Abbildung von einem Vektorraum in einen Vektorraum, den gleichen oder einen anderen. Und dann ist die Frage, wie stark ist diese Eigenschaft, strukturerhalten zu sein, eigentlich? Und wie können wir diese Abbildung dann benutzen, um Vektorräume noch besser und noch anders aus einer anderen Perspektive zu verstehen? Wie können wir solche strukturerhaltenden Abbildungen mit möglichst wenig Aufwand beschreiben. Was das bedeutet, werde ich dann, wenn es soweit ist, noch ein bisschen genauer erklären. Da gibt es nämlich Parallelen zu Dingen, die Sie aus der Schule kennen, aber hier eben in einem Kontext, der erstmal wesentlich schwieriger und komplizierter aussieht. Wir sortieren das nach und nach aus. Um zu motivieren, wie so eine Struktur, mit der wir uns jetzt beschäftigen, aussieht, möchte ich ein Beispiel ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich habe ziemlich viel aufgeschrieben, aber wenn ich es irgendwie logistisch hinkriege, ich bräuchte wirklich jetzt noch so ein paar Arme, dann kann ich an der Tafel auch noch mehr dazu erklären. Ich möchte anfangen mit Matrizen der Größe 2×2. Die haben wir schon mal gesehen, als Beispiel für einen Ring. Damals kamen die Einträge aus Z. Und jetzt kommen die Einträge aus dem Körper der reellen Zahlen. Später, wenn wir systematisch mit Matrizen arbeiten, dann sieht die Notation dafür so aus. Geschwungenes M für Matrizenzeug. 2×2 für die Größe. Und dann in bunten Klammern R, weil daher die Einträge kommen. Das habe ich bei dem schon mal geschrieben, aber da stand nicht R, sondern Z. Das heißt, die Menge, die ich hier M genannt habe, in Beispiel 2,18, die könnte ich einfach abkürzen. Dem, was da jetzt an der Tafel steht und dass ich das nicht mache, liegt daran, dass wir das formal noch nicht eingeführt haben, was es ist. Das kommt erst noch. Aber hoffentlich gibt es dann da so einen Wiedererkennungseffekt. Das ist das, was ich nämlich beabsichtige mit diesen ganzen Matrizenbeispielen. Irgendwann hoffe ich, dass wir einfach sehr vertraut mit Matrizen sind, dass wir überhaupt keine Hemmung mehr haben, mit denen zu arbeiten, dass diese ganzen Rechenoperationen uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und wenn Sie nachts jemand weckt und fragt, was sind die wesentlichen Eigenschaften von Matrizenmultiplikation, dann wissen Sie das. Also da würde ich mich freuen, wenn das für das wäre. Jetzt haben wir also diese Matrizen und wir erinnern uns, was wir schon mit Matrizen so gemacht haben. Wir haben die zum Beispiel addiert mit einer Kringeladdition und die funktioniert so, dass man einfach die beiden Matrizen hinschreibt und dann immer die Einträge, die an der gleichen Stelle stehen, addiert. Und das ist sinnvoll in dem Moment, wo der Bereich, aus dem die Einträge kommen, hier ist es der Körper R, der L-Zahlen, dieser Bereich muss unter Addition abgeschlossen sein, damit das ein sinnvolles Konzept ist, Matrizen. Und bisher war es immer so. Dann hatten wir noch eine Matrizenmultiplikation. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Wir vergessen, dass man Matrizen multiplizieren kann. Stattdessen führen wir eine andere Art der Multiplikation ein, bei der sozusagen noch was von draußen kommt. Das hatte ich hier schon hingeschrieben. Das heißt, es wäre Kringel. Ich nehme mir eine Matrix her mit Einträgen A, B, C, D aus dem Körper der reellen Zahlen. Und dann kommt einfach irgendeine reelle Zahl Lambda und ich verknüpfe die von links mit der Matrix mit Kringel, schreibe also Lambda, Kringel, Matrix, ABCD und definiere, was da rauskommen soll, wie folgt. Ich nehme einfach alle Matrix-Einträge und multipliziere die von links mit Lambda. Und die Frage ist wieder, warum ist das sinnvoll? Na, wir können ja mal gucken, was ich jetzt innerhalb der Matrix mache. Da stehen ja schon diese reellen Zahlen A, B, C und D. Jetzt kommt von links eine reelle Zahl Lambda. Innerhalb des Körpers der reellen Zahlen kann ich multiplizieren und fliege nicht raus, sodass also diese Zahlen Lambda mal A, Lambda mal B und so weiter auch wieder reelle Zahlen sind. Die kann ich also auch wieder in eine Matrix schreiben und kriege wieder ein Element aus dieser Menge. Das ist also erstmal was Sinnvolles, was wir da tun. Wir landen wieder in dieser Menge von Matrizen. Und dann können wir ja mal gucken, was man da so machen kann. Da steht noch ein Beispiel, damit Sie mir glauben, dass da wirklich irgendwas Sinnvolles rauskommt. Ich habe einfach mal eine konkrete Matrix von links mit 2 multipliziert. Okay, wenn Sie möchten, mache ich gleich noch mehr Beispiele an der Tafel. Aber jetzt erstmal möchte ich zusammenfassen, was wir da haben. Wir haben Matrizen einer festen Größe mit Einträgen aus R. Und wir können die miteinander verknüpfen durch dieses Kringelplus. Und wir können sie von links mit einer reellen Zahl multiplizieren. Dann kommt auch wieder so eine Matrix raus und das ist erstmal die Struktur, die wir haben. Alles andere, was wir vielleicht noch mit Matrizen machen könnten, vergessen wir für den Moment. Und da kommt jetzt etwas raus, das ich dann später einen Vektorraum nenne. Da kommt also jetzt die abstrakte Definition und wir vergleichen das mal nach und nach mit dem, was wir gerade in dem Beispiel gesehen haben. Ich habe eine Menge V mit einer Verknüpfung, Kringelplus, da steckt schon Information drin. Kringelplus soll eine Verknüpfung auf V sein, also eine Abbildung von V kreuz V nach V. Da steckt was drin, was man dann gegebenenfalls schon zeigen muss, deswegen betone ich das gerade. Dann haben wir einen Körper gegeben mit zwei Verknüpfungen, die ich jetzt Plus und Mal nenne. Körper kennen wir schon. jetzt kommt etwas, das Kringel heißt. Das geht von K Kreuz V nach V. Heißt also, dass ich immer ein Element aus K nehme und das verkringle mit einem Element aus V und was rauskommt, soll wieder in V liegen. So ist das zu verstehen. Das soll eine Abbildung sein, also wohl definiert, mit allem, was zu einer Abbildung dazugehört und Start- und Zielbereich stehen da. Und wenn ich all das gegeben habe, das muss ich also alles nachprüfen, dann nenne ich das Tripel V Kringel plus Kringel und der Körper K läuft da noch mit rum, aber den schreibe ich da nicht mit rein. Dieses Tripel nenne ich einen K-Vektorraum oder auch Vektorraum über dem Körper K, wenn folgende Sachen gelten. So, die werfe ich Ihnen jetzt einfach mal zu. Wir sprechen die einfach langsam durch. Die erste Vektorraumeigenschaft, V1, ist, dass V mit Kringel plus eine abelsche Gruppe ist. Hey, das haben wir schon ganz oft gesehen. Das ist die sogenannte Vektorenaddition. Innerhalb dieses Vektorraums V haben wir also eine Kringel plus eine Verknüpfung, die wir sehr gut im Griff haben, da wissen wir ganz viel. Können wir gleich nochmal wiederholen, was wir da alles wissen. Und dann kommt V2. V2 ist interessant, es ist ein bisschen kleinteilig und es nervt auch richtig, wenn man das alles nachweisen sollte, müsste, könnte, wollte. Aber erstmal, um philosophisch einzuordnen, was da passiert. V1 bezieht sich nur auf die Menge V und was in dieser Menge V mit Kringel plus los ist. Der Körper K spielt da erstmal keine Rolle, den sehen wir sozusagen. Aber in V2 sehen wir den Körper K. Da geht es nämlich jetzt plötzlich darum, wie sich die Vektorraumstruktur, also die Menge V mit allem, was da so los ist, mit dem Körper K verträgt. Und wie sich die Kringelmultiplikation und die innere Multiplikation von K zum Beispiel vertragen. Oder die Kringelmultiplikation und die Addition, die der Körper K hat. Oder die Vektorraumaddition, die V hat. Da geht es plötzlich um den Zusammenhang zwischen diesen ganzen Strukturen. Das ist der qualitative Unterschied zwischen V1 und V2. Und im Einzelnen sagen die Sachen, die da in V2 stehen, folgendes. Wenn ich das Einzelelement des Körpers nehme, also das, was sich im Körper neutral verhält für die Multiplikation, dann verhält sich das auch neutral für diese Kringelmultiplikation. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann kommt Eigenschaft B. Eigenschaft B sagt, dass die Kringelmultiplikation, wenn ich sie zweimal anwende, mit zwei Körperelementen, sich so verhält, als würde ich vorher die beiden Körperelemente multiplizieren und dann die Kringelmultiplikation benutzen. So kann ich also Ausdrücke zusammenfassen. In C steht etwas, das aussieht wie ein Distributivgesetz. Und zwar steht da, dass sich die Addition innerhalb des Körpers mit Kringel verträgt. In dem Sinne, dass es egal ist, ob ich zuerst im Körper addiere und dann kringle, oder ob ich die einzelnen Körperelemente mit dem Vektor verkringle und dann im Vektorraum addiere. Das ist also sozusagen eine Verträglichkeit der Strukturen und das sagt, dass die sogenannte Skalarmultiplikation Kringel sich gutartig benimmt, wenn es um die Addition im Körper und die Addition im Vektorraum geht. Das ist das, was man hier quasi philosophisch im Hinterkopf haben sollte. Und bei Teil D, da haben wir sowas Ähnliches. Sieht auch aus wie ein Distributivgesetz, aber diesmal starten wir mit einer Addition im Vektorraum und dann verkringeln wir von links mit einem Element aus dem Körper und sehen dann, ach so, man könnte auch einfach mit den einzelnen Vektoren verkringeln und dann hinterher erst die Vektorenaddition machen. Und das alles sehen wir heute auch schon im Einsatz. Das heißt, dass wir dann vielleicht ein bisschen zu schätzen wissen, was diese Rechenregeln sollen. Jetzt erstmal stehen die nur so da und das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie die Körperstruktur und die Vektorraumstruktur miteinander in Verbindung bringen und dann eine gewisse Verträglichkeit zeigen. So, und jetzt müsste man streng genommen, wenn man zeigen möchte, dass das Beispiel mit den Matrizen wirklich einen Vektorraum liefert über den Körper R der reellen Zahlen, müsste man das alles nachprüfen. Was müsste man also machen? Man müsste sich diese Matrizen schnappen, müsste erstmal bezüglich dieser Addition gucken, dass da eine abelsche Gruppe rauskommt. Und ich möchte wenigstens kurz im Kopf mit Ihnen, was heißt im Kopf? Ich möchte laut denken mit Ihnen und durchsprechen, was da so los ist. Eine Menge mit Verknüpfung haben wir da, weil bei dieser Matrizenaddition die neuen Einträge auch wieder reelle Zahlen sind und weil die Größe der Matrizen sich nicht verändert hat. Das passt also. Dann haben wir das Assoziativgesetz für diese Addition, aber das kommt daher, dass wir ja bei den Matrix-Einträgen einfach nur Additionen R machen und im Körper R der reellen Zahlen haben wir das Assoziativgesetz für die Addition. Passt also auch. Dann kommt die dritte Gruppeneigenschaft. Da brauchen wir jetzt ein neutrales Element. Darüber haben wir schon gesprochen bei dem Beispiel mit den gleichen Matrizen, aber Einträgen aus Z. Wer erinnert sich denn noch, was das neutrale Element war für diese Matrizenaddition? Weiß das noch jemand? Ja? Wenn ich da addiere, dann würde ich ja bei den Diagonaleinträgen eine 1 addieren. Ich mache jetzt ja Addition, nicht Multiplikation. Alles 0. Genau, die Nullmatrix. Alles 0, das verhält sich neutral für diese Addition. Vielen Dank. Und dann brauchen wir noch Inverse. Wie machen wir das? Wenn ich da so eine Matrix habe mit Einträgen A, B, C, D, wie kriege ich dann die dazu inverse Matrix bezüglich dieses Kringel-Plus-Dingens? Ist das eine Meldung? Eine halbe, das ist eine?
Minus A, B, C, D.
Genau, minus A, minus B, minus C, minus D. Richtig. Wenn ich nämlich dann addiere, dann habe ich da bei den einzelnen Einträgen stehen A, minus A, also 0, B, minus B, also 0, bla, bla, bla. So. Und A wird die Gruppe deshalb, weil ich bei den einzelnen Einträgen ja in R addiere und da spielt die Reihenfolge eine Rolle. Soweit, dann haben wir das jetzt einmal so durchgesprochen. Und jetzt können Sie sich melden, wenn Sie möchten, und mich bitten, irgendwas davon an die Tafel zu schreiben oder zu skizzieren jedenfalls. Da wir das so ähnlich schon für Einträge aus Z gemacht haben, dachte ich, quatsch erstmal nur. Und weil ich nicht wissen will, wie das ist mit Kreide und mit dem komischen Kreide. Das leuchtet jetzt grün, aber das hat es vorhin auch. Und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Ich traue mir. Was für Fragen haben Sie bis hierher? Ich habe bisher nur V1 mit Ihnen durchgequatscht. V2 machen wir auch nicht, sondern wir denken nur kurz drüber nach, was man da zeigen müsste. Also zum Beispiel ein Element des Körpers, Kringel, so eine Matrix. Naja, dann macht man halt überall mal 1, da ändert sich nichts. Genauso kann man sich die anderen Rechenregeln angucken, aber das machen wir jetzt nicht ausführlich. Das Beispiel war zur Motivation gedacht. Wir haben mit diesen 2x2-Matrizen ziemlich natürlich eine Struktur darum laufen, die einfach all das erfüllt, was so ein Vektorraum über R in dem Fall soll. Und wir gucken uns auch noch weitere Beispiele an. Aber erstmal vielleicht ein bisschen Notation, um zu vereinfachen, was da später so kommt. Denn da läuft jetzt ja ziemlich viel Zeug drin. Ne? Wir haben den Körper K mit den beiden Verknüpfungen Plus und Mal. Wir haben den Vektorraum V mit der inneren Verknüpfung, die Kringel Plus heißt. Dann haben wir noch dieses Kringelding, wo man Sachen aus K mit Vektoren verknüpft. Da ist also echt viel los. Und die Frage ist, wie viel unterschiedliche Notationen wollen wir jetzt die ganze Zeit mit rumschleppen? So, tatsächlich bin ich ja immer bereit, alles unterschiedlich zu notieren und das tagelang durchzuhalten, wenn es dem Verständnis dient. Vielleicht sind wir aber auch an einem Punkt, wo wir ein bisschen Notationen schon vereinfachen können und wo das okay ist. Schließlich machen Sie jetzt schon ein paar Wochen Mathe. Und am Anfang könnte ich einfach immer genau darauf hinweisen, was gerade passiert und wo wir gerade rechnen. Und dann gucken wir mal, ob das so klappt. Hier ist also mein Vorschlag. Das ist so eine Art Kompromiss. Mein Vorschlag ist, dass wir zunächst mal einfach nur von V sprechen als K-Vektorraum und dass wir diese ganzen Verknüpfungen dann nicht immer die ganze Zeit mit dazu schreiben, wenn wir die einmal eingeführt haben und klar ist, was die sind. So, das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Dann einfach, damit wir wissen, worüber wir reden, die Elemente aus einem Vektorraum nennen wir Vektoren, die Elemente aus dem Körper nennen wir Körperelemente oder Skalare, ist beides okay. Und dieses Kringel nennen wir Skalarmultiplikation und damit ist dann auch klar, wie wir unterscheiden können, zwischen der Multiplikation im Körper und der Skalarmultiplikation, bei der wir Körperelemente und Vektoren kombinieren. Wenn Sie diese Wörter benutzen, dann ist immer klar, was gemeint ist. So, jetzt haben wir verschiedene neutrale Elemente für verschiedene Sachen. Und da müssen wir uns konzentrieren. Das ist auch was, wo ich selber manchmal verzweifelt bin in Vorlesungen, wo Leute nicht diese ganzen Sachen auseinandergehalten haben und ich dann jedes Mal überlegen musste, welche 0 ist jetzt gemeint, welche 1 ist jetzt gemeint. So. Später kann man Dinge weglassen. Aber jetzt, wenn wir das noch lernen, bitte ich darum, dass wir wirklich jedes Mal ganz konzentriert hinschreiben, wo wir gerade sind. Sprich, wenn wir die 0 im Körper meinen, also das neutrale Element im Körper für die Gruppe mit der Addition, dann bitte 0 mit einem kleinen k dran schreiben, damit wir wissen, a, 0 im Körper. Wenn der 0-Vektor gemeint ist, also das Ding, was das 0-Element ist im Vektorraum mit der Addition dort, dann bitte 0 mit einem kleinen v dran schreiben, damit klar ist, das ist ein Vektor. So kann man unterscheiden, die 0 aus dem Körper und die 0 aus dem Vektorraum. Denn je nachdem, was der Vektorraum ist, sind es einfach sehr unterschiedliche Objekte. Und dann läuft im Körper ja auch noch so eine 1 rum. Und damit wir da immer wissen, was für eine 1 gemeint ist, also jetzt nicht die Zahl 1 oder so, schreiben wir da 1 mit dem K dran für den Körper. So, und dann haben wir das sortiert. dann können wir, wenn wir wollen, später noch Konventionen einführen für diese ganzen Inversen, die es da so gibt, für alles Mögliche. Für den Moment würde ich einfach sagen, im Körper bleibt alles, wie es ist. Wir setzen ein Minus davor für das additive Inverse. Wir machen hoch minus 1 für das multiplikative Inverse. Und im Vektorraum kümmern wir uns drum, wenn das Problem auf uns zukommt. Für den Moment würde ich sagen, auch da setzen wir bei Vektoren einfach ein Minus davor, wenn wir das additive Inverse meinen. Bei Vektoren gibt es ja auch nur das. Es gibt kein v hoch minus 1. Ich wüsste jedenfalls nicht, was es ist. Okay. Dann können wir das ein bisschen vereinfachen, indem wir den Kringel weglassen. Also einfach nur Plus schreiben, dann müssen wir uns konzentrieren. Addieren wir Vektoren oder addieren wir Körperelemente? Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und genauso kann man immer einen Malpunkt setzen, egal ob es die Multiplikation im Körper ist oder die Skalarmultiplikation, wenn wir uns einfach konzentrieren und immer gucken, was machen wir gerade. Ich glaube, dass es geht. Wenn Sie das in den Übungsaufgaben nicht machen wollen oder in der Klausur später, in der zweiten, dann machen Sie es anders. Das ist total okay. Solange ich die Notation verstehe, ist es völlig in Ordnung. Aber ich denke, wir können mal ausprobieren, die Notation ein bisschen zu vereinfachen und weniger Kringel darum laufen zu haben. Und dann, wenn wir ganz faul sind, wenn ich ganz faul bin, lasse ich manchmal Multiplikationszeichen weg. Aber da dürfen Sie sich immer beschweren, wenn das dann nicht mehr klar ist, was passiert. So, jetzt habe ich lange und viel gequatscht. Was für Fragen haben Sie bis hierher, bis wir uns also noch weitere Beispiele angucken? Ich habe hier noch mehr Beispiele für Sie, die gucken wir uns dann als nächstes zusammen an, aber erstmal kurz durchatmen. Hast du noch keine Fragen dazu? Okay, ich möchte kurz das andere Mikro testen. Genau. Moment, ich gucke mal, ob das andere jetzt grün ist. Leider hat es immer noch Durst, möchte immer noch aufladen. Okay. Stehe ich jetzt weiter? So doof, also ich finde es gar nicht gut. Beispiel 2.9. Wir quatschen einfach weiter. Vielleicht wird es heute einfach eine Quatschvorlesung. Beispiel 2.19. Sagen Sie, wenn ich das größer machen soll oder so. Kein Problem. Erstmal behaupte ich, dass man einfach irgendeinen Körper nehmen kann und dass der ein Vektorraum ist, über sich selbst als Grundkörper, mit der ganz normalen Addition und Multiplikation, die man da hat. Und da, glaube ich, sollten wir kurz drüber reden, warum das so ist. Nehmen wir mal als Beispiel zur Verdeutlichung den Körper der reellen Zahlen. Der hätte dann jetzt ja quasi eine Doppelidentität. Einmal als Körper und einmal als Vektorraum über sich selbst. Wie ist das einzuordnen? Naja, als Vektorenaddition nehmen wir einfach die Addition, die es in den reellen Zahlen sowieso schon gibt. Das heißt, die reellen Zahlen haben jetzt zwei Bedeutungen. Einmal sind es Körperelemente und einmal sind es Vektoren. Und je nachdem, aus welcher Richtung wir sie angucken, verhalten sie sich halt mal so und mal so. Das ist kein Problem. Die Addition ist einfach dieselbe. So, die aus den reellen Zahlen. Mit allen Rechenregeln, die man da hat. Also hat man da auch eine abelsche Gruppe mit dieser Addition. Und jetzt ist die Frage, was ist diese komische Skalarmultiplikation? Naja, wir haben in den reellen Zahlen ja eine Multiplikation. Und dann ignorieren wir einfach, dass egal ist, in welcher Reihenfolge man da multipliziert. Und wir konzentrieren uns drauf, immer dann, wenn da ein Produkt steht, dann denken wir bei dem Element auf der linken Seite, ah, das ist ein Skalar. Bei dem Ding auf der rechten Seite denken wir, ah, das ist ein Vektor. Aber wir multiplizieren genauso, wie wir das schon immer mit reellen Zahlen gemacht haben. Und dann bilden die selbst einen Vektorraum über sich. Alle Rechenregeln gelten, die gelten sowieso in Körpern. Da ist überhaupt nichts Besonderes dran. Auf die Art und Weise hat jeder Körper so eine Doppelidentität. Na, noch mehr ist ja ein Ring. Das heißt, der ist ganz viele verschiedene Sachen. Und je nachdem, was man gerade von ihm will, spricht man ihn halt als Ring an oder als Körper oder als Vektorraum. Noch ganz anders. Heißt auch, dass manchmal, wenn Sie Beispiele brauchen für irgendwas, Sie einfach mal gucken können, tut das nicht vielleicht schon der Körper der reellen Zahlen? Das ist nämlich ein sehr einfach zu handhabender Vektorraum. Und manchmal funktioniert der als Beispiel für irgendwas. Dann haben wir uns das angeguckt mit den 2x2-Matrizen, mit Einträgen aus R. Und da haben wir vorhin schon so ein bisschen durchgequatscht, was man da alles nachprüfen muss. Und ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass da wirklich ein Vektorraum rauskommt über dem Körper R. Und über dem Körper R ist hier wichtig, das ist der Körper, aus dem die Skalare kommen. Wenn ich jetzt plötzlich irgendeinen anderen Körper nehme, also mal angenommen, ich nehme diese Matrizen kann ich die gleiche Matrizen benutzen, 2 plus 2 mit Einträgen aus R. Aber für die Skalarmultiplikation erlaube ich jetzt halt von links nur rationale Zahlen und nicht alle reellen Zahlen. Würde das funktionieren? Kennen wir da einen Vektorraum aus? Ich kann ja mal kurz überlegen, ob irgendwas dagegen spricht. Mal die Rechenregeln im Kopf durchgehen, ob da irgendwas komisch ist. Landet man wieder in dem gleichen Matrizending, wenn man halt bei der Multiplikation von links nur rationale Zahlen benutzt und nicht alle reellen Zahlen, ist es okay. Ändert sich irgendwas groß? Was denken Sie? Wer denkt, dass das klappt und dass da auch ein Vektorraum rauskommt? Das sind viele. Wer denkt, dass das nicht klappt? Ja, Skepsis ist immer angebracht, wenn ich solche Fragen stelle. In diesem Fall hat aber wirklich die Mehrheit recht. Das funktioniert tatsächlich. Wenn ich einfach vergesse, dass ich von links mit allen reellen Zahlen multiplizieren könnte und einfach nur die rationalen erlaube, dann nehme ich mir zwar ein bisschen was weg, aber alle Rechenregeln für Vektorräume stimmen. Das heißt also, dass ich diese Matrizenmenge da nehmen kann und die ist dann sowohl ein Vektorraum über R als auch ein Vektorraum über Q. Genauso wie ich den Körper der reellen Zahlen nicht nur als Vektorraum über sich selbst auffassen kann, sondern auch als Vektorraum über Q. Warum nicht? Ich vergesse halt, dass da von links auch andere Zahlen möglich wären. Ja?
Wenn man statt Matrizen Eigenfragen in R Q nimmt
und als Körper gibt es da Namen?
Ja.
Das ist spannend. Danke. Danke, das finde ich sehr schön. Moment. Man kann nicht anders sehen, wenn ich hier eine Tafel bin. Also, probieren wir das aus. Wir nehmen die gleiche Matrize, aber diesmal kommen die Einträge aus Q. Und jetzt die Frage, ob das ein Vektorraum ist über R. Oh, das ist total interessant, danke. Und ich sehe da schon eine Meldung, und zwar, wenn ich das so sagen darf, eine Meldung mit skeptischem Gesichtsausdruck. Na?
Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil ich kann ja zum Beispiel mit Wurzel 2 multiplizieren,
okay.
Also als Element aus R.
Das heißt, Moment, wir nehmen hier irgendeine olle Matrix, zum Beispiel 1, 1, 1, 1.
Genau.
Die liegt auf jeden Fall da drin. Und jetzt nehme ich von links aus R den Skalar Wurzel 2.
Genau.
Welche Matrix kommt da raus?
Wurzel 2.
Liegt die da drin?
Nein.
Nö, genau. Jedenfalls, wenn man glaubt, dass Wurzel 2 nicht im Q liegt, würde ich glauben. Also ich weiß das, ich kann das beweisen. Genau. Also da sehen wir jetzt, wo das Problem herkommt. Ne? Wenn dieser Bereich hier, über den wir arbeiten, kleiner ist und wir sozusagen nicht alle Skalare erlauben, die man nehmen könnte, haben wir kein Problem. Aber wenn man das hier zu groß macht, sodass man beim Multiplizieren möglicherweise aus dieser Menge rausfliegt, aus der die Matrix-Einträge kommen, dann kriegt man eventuell keinen Vektorraum mehr. Vielleicht immer noch eine interessante Struktur ansonsten, aber nicht notwendigerweise einen Vektorraum. Danke. Sehr gute Frage. So, dann habe ich hier geschrieben, man kann das allgemeiner machen. Da haben wir jetzt schon angefangen, drüber zu reden. Ich könnte also hier Q nehmen, aber dann muss ich auch hier einen Körper nehmen, dem es klappt, zum Beispiel Q selber. Dem würde das funktionieren. Vorsicht, wenn man Einträge nimmt, die nicht aus einem Körper kommen, dann können auch komische Dinge passieren. Zum Beispiel, so ähnlich wie in dem Beispiel gerade, wenn ich jetzt Einträge aus Z nehme und dann über irgendeinen Körper arbeite, kann es auch sein, dass ich dann auf einmal durch die Skalarmultiplikation Matrizen kriege, bei denen die Einträge aus einer anderen Menge kommen und nicht mehr aus der vorgeschriebenen. Da muss man also wirklich aufpassen. Aber im Prinzip kann ich diese Konstruktion immer machen und ich bin auch nicht auf 2 kreuz 2 Matrizen beschränkt. Die können größer sein und wir werden diese allgemeinere Matrixkonstruktion später sehen. Als ein schönes Beispiel für schöne Vektoren. So, dann können wir das Ganze noch weiter verallgemeinern, anstatt Matrizen anzugucken, die ja sozusagen so mehr, kann man sich ja vorstellen, wie mehrere Tupel, die so untereinander stehen, kann ich auch einfach Tupel nehmen. Zum Beispiel kann ich 2 Tupel nehmen mit reellen Zahlen. A, B. Ich verknüpfe die so, wie ich die halt verknüpfe. Addition geht komponentenweise. Skalarmultiplikation funktioniert so, wie man denkt, nämlich dass die einzelnen Einträge von links mit dem Element multipliziert werden. Da kommt auch ein Vektorraum raus. Mit den gleichen Vorsichtshinweisen wie hier. Wenn ich also zum Beispiel. Da gibt es auch eine Übungsaufgabe zu, wo Sie sich das noch genau überlegen sollen. Aber wir können jetzt mal anfangen, das zu überlegen. Wenn ich R als R nehme, dann habe ich ja so Tupel der Form A, B, wobei A und B aus R in dir, das nicht zusammenpasst und sozusagen der Körper, über den wir arbeiten, zu groß ist, die können hier auch auftreten. Wenn ich statt R, Q, Q benutze, dann wird daraus ein Vektorraum über Q mit dem, was ich gerade erklärt habe, aber nicht über R, weil ich auch wieder einfach einen Skalar nehmen könnte, der gar nicht in Q liegt und mit dem ich dann rausfliege. So, und was hat man da jetzt zu tun? Wenn ich jetzt also diese Menge angucke, über R, mit der komponentenweise Addition und mit dieser Skalarmultiplikation, was brauche ich da? Für V1 brauche ich, dass ich mit der Addition eine arische Gruppe bekomme. Wir überlegen mal kurz, was geht da dann so rein? Erstmal muss ich zeigen, dass diese Addition eine Verknüpfung darauf ist, also eine ordentliche Abbildung, und dass dann nach dem Addieren die Einträge wieder aus R kommen. Okay? Dann brauche ich ein Assoziativgesetz, da kann man hoffen, dass man das aus R quasi geschenkt kriegt, mit Plus. Dann brauche ich ein neutrales Element, da haben wir bestimmt jetzt alle schon Kandidaten im Kopf. Und ich brauche zu so einem Element AB ein inverses Bündel. Da haben wir vielleicht auch schon Kandidaten. Das war dann V1. Dann kommt V2, und das ist wirklich mal so ein bisschen kleinteilig, das hinzuschreiben, diese Rechenregel. Und da ist die Übungsaufgabe für Sie dann, sich einmal bei einem recht konkreten Beispiel wirklich hinzuschreiben, was muss ich denn da eigentlich zeigen? Wie sieht das ganz konkret aus, was ich dann nachrechnen muss? Das ist alles Teil der nächsten Serie. Das ist eine konkrete, über weite Strecken ziemlich freundliche und auch nicht so umfangreiche Serie, weil ich weiß, dass die Woche ist, in der Sie dann nicht dazu schreiben. So, Übungsaufgabe steht ja schon, bla bla bla. So, und dann habe ich noch ein Beispiel. Wenn Sie wollen, können wir noch mehr machen. Aber ich habe gedacht, ich bringe mal ein Beispiel, das so ein bisschen Crossover ist in Richtung Analysis. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ganz viele interessante Beispiele für Vektorräume tatsächlich aus der Analysis kommen. Und hier ist ein Beispiel, es gibt noch viel mehr, keine Ahnung, Vektorraum der stetigen Funktionen von R nach R oder also was. Aber hier habe ich jetzt einfach mal nur alle Abbildungen vom Intervall, vom geschlossenen Intervall 0,1 nach R. Weitere Voraussetzungen mache ich nicht, einfach nur, dass es Funktionen sind von 0,1 nach R. Und jetzt definiere ich Verknüpfungen, die vielleicht erstmal komisch aussehen, aber die ergeben Sinn, und so etwas Ähnliches werden wir sogar in dieser Vorlesung später auch noch brauchen. Also gar nicht so schlecht, das schon mal gesehen zu haben. Ich will Abbildungen addieren. Okay. Was mache ich? Ich addiere die beiden Abbildungen, Alpha und Beta, indem ich für jedes x aus dem Definitionsbereich, also aus dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis 1, die einzelnen Bilder ausrechne, also x unter Alpha und x unter Beta, und dann addiere ich diese Bilder. Da kommt dann auch wieder eine Abbildung raus, die bei 0,1 startet, denn ich habe ja mit diesem x aus 0,1 angefangen. Und da ich jetzt einfach nur zwei Bilder addiere, also zwei reelle Zahlen, kommt da auch wieder eine reelle Zahl raus. Das heißt, wenn ich so was Neues definiere, ist es auch wieder eine Abbildung von 0,1 nach R. Einfach durch diese seltsame Addition. Und man kann zeigen, dass das eine Addition ist, mit der diese komische Menge von Abbildungen zu einem Vektorraum wird. Also erstmal wird es eine arische Gruppe. Und dann kann ich eine Skalarmultiplikation definieren. Die kommt jetzt. Ich multipliziere so eine Abbildung von links mit Kringel mit einer reellen Zahl, indem ich auch wieder einfach für jedes Bild, das ich ausgerechnet habe, von links mit dieser reellen Zahl multipliziere. Und da kommt was Sinnvolles raus. Wir gehen nochmal kurz im Kopf durch, warum. Na, ich fange an mit einer Zahl x aus dem Intervall 0 bis 1. Und die bilde ich erstmal ab, da kommt eine reelle Zahl raus. Und dann multipliziere ich das, was rausgekommen ist, von links mit einer reellen Zahl. Und das Ergebnis ist wieder eine reelle Zahl, sodass also insgesamt wieder eine Abbildung rauskommt, die etwas aus 0,1 auf eine reelle Zahl abbildet. Das kann ich machen. Und das sieht auch erstmal sinnvoll aus, aber die Frage ist, warum diese ganzen Eigenschaften V1 und V2 ABCD gelten. Und das ist, ja, ist wieder so eine Fingerübung, das rechnet man irgendwie nach. Wenn Sie Interesse haben, da ein bisschen was von zu sehen, kein Problem, sagen Sie mir Bescheid oder sagen Sie es schon Lüg, besser gesagt. Denn dann kann ich eine Podcast-Folge machen, wo ich exemplarisch oder von mir ist auch alles einfach mal so für Sie durchwichse. Denn so ein bisschen nervig ist das schon. Aber auf der anderen Seite muss man es eben ab und zu mal machen. So, und dann kommt zum Schluss noch ein Beispiel, das sehr langweilig aussieht, das aber viel wichtiger ist, als man denkt, wie so oft. Es ist das kleinstmögliche Beispiel, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich das, wo unser Vektorraum nur ein Element hat. Wenn er nur ein Element hat, dann muss das sozusagen das neutrale Element für die Addition sein, denn der Vektorraum bildet ja mit dieser Addition eine Gruppe. Und eine Gruppe ist nie die leere Menge, da ist immer irgendwas drin. Und wenn da schon sonst nichts rumläuft, dann wenigstens dieses neutrale Element. Das muss ja immer da sein. Ich kann also einfach die reelle Zahl 0 nehmen und die Menge, die nur die reelle Zahl 0 enthält. Und das ist dann ein Vektorraum. Sehr langweilig, aber das ist ein Vektorraum über R und auch über Q. Denn, naja, ich meine, das kann ich schon machen. Ich kann addieren, da passiert nichts Spannendes. Ich kann skalar multiplizieren, da passiert auch überhaupt nichts Spannendes. Es kommt einfach immer nur wieder 0 raus. Alle Rechenregeln sind erfüllt, weil einfach alles so langweilig ist und immer nur 0 rauskommt. Und das ist aber ein Vektorraum, der wichtig ist. Den brauchen wir. Das ist der kleinste, der da so rumliegt. Jo. Wenn wir jetzt weitermachen, wir beweisen natürlich heute auch noch Zeug. Das heißt, ich muss dann doch nochmal irgendwie mit Kreide und Mikro hantieren. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Ich habe schon an der Tafel geschrieben und dabei Eis gegessen. Insofern glaube ich, dass das vielleicht geht. Was für Fragen haben Sie noch, bevor wir anfangen, was zu beweisen? Die Studis haben auch Eis gegessen, nicht nur ich. Das ist lange her, das war in einem sehr heißen Sommer. Wir haben alle Eis gegessen. Deswegen weiß ich, dass ich gleichzeitig Eis essen und an der Tafel schreiben kann. Wir kürzen die Notation ab bei allem, was jetzt kommt. Wir sagen immer, V ist ein K-Vektorraum und dann wissen wir, K ist ein Körper mit den Verknüpfungen da, V ist ein Vektorraum mit den passenden Verknüpfungen dazu, bla bla bla. Alles, was Addition heißt, ist Plus, alles, was Multiplikation heißt, ist Mal und wir gucken, wie wir klarkommen. So, erstmal. Oder? Sie sind so still. Genau, denn jetzt möchte ich was, na, vielleicht noch nicht ganz, vielleicht möchte ich Sie noch kurz durch das Lemma quatschen, bevor wir es beweisen. Lemma 220. So, das kommt uns doch jetzt bestimmt bekannt vor, oder? Das sieht doch so ähnlich aus wie dieses Lemma, das wir hatten bei Körpern, als es darum ging, was ist mit der 0 und mit der 1 und so. Wie kann man additive Inverse auf verschiedene Arten schreiben? Dann hatten wir die Nullteilerfreiheit, das war da auch Teil 3. Das hier in Teil 3 sieht so ähnlich aus. Okay, wir gucken uns mal kurz an, was da eigentlich los ist. Wir haben einen Körper K, einen Vektorraum V über diesem Körper K und dann haben wir einen Vektor V und ein Körperelement Lambda. Diese Bezeichnung, die werde ich übrigens so ähnlich die ganze Zeit durchhalten und das hat dann, so, vielleicht finden Sie die Bezeichnung doof, das tut mir dann leid. Wenn Sie sie ganz gut finden und sich daran gewöhnen, dann führt es dazu, dass wir bei den Rechnungen leichter auseinanderhalten können, was was ist. Wenn Sie dann nämlich sowas sehen wie Lambda mal V plus μ mal W, dann weiß Ihr Unterbewusstsein, dass Lambda und μ Skalare sind, also aus dem Körper kommen, und dass V und W Vektoren sind, also aus dem Vektor. Irgendwie wird sich das so einbrennen in unser gemeinsames Unterbewusstsein, dass man an den Bezeichnungen schon ganz gut erkennen kann, was woher kommt. Deswegen verstört es mich dann auch, wenn Leute auf einmal eine große Matrix Alpha nennen oder so. Dann denke ich, nee, irgendwas ist hier falsch. Matrizen sollten nicht so heißen. Okay, Eigenschaft 1. Eigenschaft 1 sagt uns, dass wenn wir Skalarmultiplikation machen mit dem Nullelement aus dem Körper, dass dann der Nullvektor rauskommt. Das ist das, was man irgendwie denkt, was wahr sein sollte, aber was wir erstmal nicht wissen. Wir sehen aber, dass es folgt aus den Vektorraumaktionen. Und genauso, wenn man den Nullvektor nimmt und den Skalar mit irgendwas multipliziert aus dem Körper, egal was, dann kommt auch immer wieder der Nullvektor raus. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Dann haben wir in Teil 2 etwas, was wir so ähnlich schon gesehen haben, nämlich, dass man additive Inverse auf verschiedene Arten schreiben kann. Ich beginne mal wieder in der Mitte. In der Mitte steht der Vektor Lambda mal V und dann davon das additive Inverse im Vektorraum. Und jetzt stehen links und rechts unterschiedliche Arten, dieses Element zu schreiben. Und das ist wieder praktisch für Rechnungen. Auf der linken Seite steht, dass man stattdessen auch im Körper das additive Inverse von Lambda hätte nehmen können. Und dann multipliziert man das mit V. Und auf der rechten Seite steht, Entschuldigung, ich stehe im Weg. Ne? Ja, tut mir leid. Besser? Die Moderatorin steht vor der Deko. Das ist ganz schön. Vor dem Bühnenbild. Auf der rechten Seite steht, dass man auch den ursprünglichen Vektor V hätte nehmen können und dann davon das additive Inverse. sehen also einfach drei verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Element schreiben kann. Und bei drittens, da haben wir etwas, was so ähnlich aussieht wie die Nullteilerfreiheit in Körpern. Da steht nämlich, wenn ein Produkt eines Körperelements mit einem Vektor den Nullvektor ergibt, dann müssen das Körperelement oder der Vektor Null sein. Und zwar die jeweilige Null, die da Sinn ergibt. Sprich, das Körperelement muss die Null im Körper sein oder der Vektor muss der Nullvektor sein. Habe ich erklärt, was ich mit Nullvektor meine? Der Nullvektor ist dieses Ding Null und ein V. Also die Null im Vektorraum V mit der Vektorenaddition. Das nennt man immer Null. Dann zeigen wir es doch mal alles. Und tatsächlich kommt jetzt das Festival der Vektorraumaxiome, vor allem diese V2-Dinger, Teil C und D sind super, diese Distributivgesetze, die retten uns jetzt hier die ganze Zeit. Und ich denke, ja, also was machen wir bei Teil 1? Beweis Lemmer 22. Notation steht ja schon da, muss ich mir jetzt nicht nochmal hernehmen. Also fahre ich ups, das heißt ja gar nicht A, das heißt ja 1. Ich dachte, ich hätte das die ganze Zeit umbenannt, dass da immer ABC steht. Mist, das habe ich übersehen. Also, für Teil 1 fangen wir an mit 0k mal v. Wir wollen zeigen, dass das 0v ist und wir machen das, indem wir die Kürzungsregel benutzen in der Gruppe v mit plus. Das ist die Idee, das haben wir schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte Vorlesung war oder die davor. Jedenfalls haben wir all diese Tricks jetzt schon gesehen, damals bei Körpern und jetzt kommen die gleichen Tricks im Vektorraum. Wir schreiben also 0k mal v plus 0 Vektor. Das ist bestimmt dasselbe wie 0k mal v, denn der Nullvektor verhält sich ja im Vektorraum neutral für die Addition. Was ich also hier mache, Farbe, ich traue mich nicht, will ich Farbe nehmen? Ja, probier es mal mit Orange oder so. Ich finde, das sieht so ein bisschen orange aus. Das hier, kann man es erkennen, dass das eine andere Farbe ist? Super. Tut mir leid, wenn man es auf dem Video nicht sieht. Das hier ist die, das ist Plus in V. Das ist wichtig. Denn hier haben wir das neutrale Element in der Gruppe V mit Plus und deswegen gilt diese Gleichung. Okay? Also die gilt, weil sich nichts ändert, wenn ich das neutrale Element addiere. Das ist ja der Witz beim Neutralen. So. Jetzt muss ich mal gucken, was ich machen möchte. Jetzt schreibe ich diese 0, die hier links steht, anders und benutze dabei die Addition im Körper K und die Tatsache, dass 0k das neutrale Element ist für die Addition in K. Wenn ich also 0k irgendwo zuaddiere, ändert sich nichts. Ich schreibe es erstmal hin. So, das hier ist jetzt plus in K und ich benutze, dass die 0 in K sich neutral verhält für die Addition in K. Also zweimal der gleiche Trick, aber einmal im Vektorraum und einmal im Körper. Jedes Mal benutze ich eine 0. Wir werden gleich sehen, dass uns das auch was bringt, obwohl es 0 ist. Jetzt kommt eine Rechenregel im Vektorraum. Ich habe doch im Vektorraum so eine Art Distributivgesetz. Wenn ich von links mit so einer Summe skalar multipliziere, dann kann ich das so auseinanderziehen. Ich kann also schreiben 0k mal v plus 0k mal v. So, und da kommt irgendeine Eigenschaft. Ich glaube, es war V2c, vielleicht war es auch V2d. Ich muss nachgucken. Ich verwechsel nämlich immer, welches zuerst kommt. Das ist V2c. So, das ist dieses eine Distributivgesetz. Und jetzt vergleichen wir mal links und rechts. Auf beiden Seiten steht 0k mal v, links. Und dann steht da einmal 0v und einmal 0k mal v. Das liegt nach der Kürzungsregel. Wir können die anwenden im Vektorraum v mit plus. Das ist ja eine Gruppe, v plus. Da drin kann man die Kürzungsregel benutzen. Lemma 2.4, glaube ich. Und dann kommt genau das raus, was wir haben wollen. Machen, aber ich kriege die Zitate nicht hin aus dem Kopf. Lemma 2.4 war aber richtig. So. Sind Sie damit einverstanden? Ich bleibe mal hier kurz bei. So, mal schauen. 2. Ach nein, wir sind noch nicht fertig. Da kommt ja noch Lambda mal 0V gleich. Ach, das ist doch bestimmt genauso, oder? Mal gucken. Lambda mal. Mache ich das? Ja, das mache ich fast genauso. Die möchte ich anfangen. Ich fange mal im Prinzip genauso an, nämlich mit Lambda mal 0V ist das gleiche wie, Lambda mal 0V plus 0 Vektor. Hier benutze ich jetzt also plus im Vektor auf und die Tatsache, dass der 0 Vektor sich neutral verhält, genau wie oben, das hier ist plus in V. Kann man das noch lesen? Auch hinten? Ist das noch okay? Dankeschön. So, wenn ich die 0 dazu addiere im Vektorraum, ändert sich nichts. Ist ja neutral. Also steht da Lambda mal 0V. Und jetzt mache ich aus dieser 0V sozusagen eine Doppel-Null. Schreibe also dafür 0V plus 0V. Da 0V neutral ist, ändert sich nichts. Ich kann da auch einfach 0 plus 0 hinschreiben. Dann habe ich jetzt Lambda mal 0V plus 0V. Und dieses Plus da ist immer noch das Plus in V. So. Jetzt kommt V2D, glaube ich. Denn diesmal habe ich ja das Distributiv gesetzt, wo ich das Plus im Vektorraum nutze. Da bin ich mir sehr sicher, dass das V2D ist. Und dann schreibe ich Lambda mal 0V plus Lambda mal 0V. Und jetzt sehen wir, dass der gleiche Trick wie vorher uns zum Ziel führt. Auf beiden Seiten steht Lambda mal 0V. Wir sind in einer Gruppe, können also kürzen und was übrig bleibt, ist dann 0V gleich Lambda mal 0V. Passt der gleiche Trick wie vorher. Da schreibe ich jetzt einfach nur wieder mit der Kürzungsregel und schreibe nicht das ganze Ding hin, was da oben steht, weil es ja die gleiche Gruppe ist. So, da ist die Welt also in Ordnung. Multiplikation mit 0 von links gibt 0, den Nullvektor. Und der Nullvektor mal irgendein Skalar, egal was, ergibt auch immer den Nullvektor. Das wäre ja sonst auch komisch. Dann ist 1 erledigt. Jetzt kommt 2. Bei 2 möchte ich gerne genauso verfahren wie im letzten Lemma, das so ähnlich aussah. Wir gucken also in die Mitte. Da steht das additive Inverse des Vektors Lambda mal V. Und das ist eindeutig bestimmt, denn wir arbeiten hier in einer Gruppe. Plus. Da gibt es nur genau ein additives Inverses für alles, was da rumläuft. Und genau wie beim letzten Beweis, der so ähnlich war, möchte ich jetzt in der Mitte starten und möchte quasi zeigen, dass die Sachen, die links und rechts fehlen, sich auch additiv invers verhalten zu Lambda mal V. Und deswegen müssen sie mit dem additiven Inversen, was wir schon kennen, was in der Mitte steht, übereinstimmen, wegen der Eindeutigkeit. Ergibt es Sinn? Wirklich genau dasselbe wie letztes Mal? Und ich schreibe es auch von der Logik her dann genauso hin. Und Sie beschweren sich bitte, wenn ich das nicht ausführlich genug mache. In der Gruppe V plus ist minus Lambda mal V. Und ich klammer das jetzt auch mal so, damit es deutlich ist. Das eindeutig bestimmte Inverse zu Lambda mal V. Und jetzt rechnen wir einfach los. Die Zeit zeige ich, dass etwas invers ist zu Lambda mal V. Na, indem ich das dazu addiere und zeige, dass der Nullvektor rauskommt. Ich nehme jetzt also die linke Seite, minus Lambda in Klammern mal V, addiere das im Vektorraum zu Lambda mal V, rechne ein bisschen rum und wenn der Nullvektor am Ende rauskommt, dann sind wir alle zufrieden. Minus Lambda mal V plus Lambda mal V. Kommen wir noch klar mit den verschiedenen Bedeutungen von Plus und Mal? Braucht es jemand, dass ich noch viel mehr im Kommentar dazu quatsche, wo wir gerade addieren oder multiplizieren? Was brauchen Sie? Noch mehr dazu gequatsche? Ja? Irgendwo oben auch schon mal noch mehr dazu gequatsche? Das ging noch. Okay. Danke, ich achte drauf. Also, ich habe das Gefühl, ich bräuchte so eine zweite Audiospur. Nee, so eine zweite Sprechspur, die irgendwie. Ich arbeite dran. Was haben wir denn hier alles? So, hier haben wir Lambda aus dem Körper K und minus Lambda ist das additive Inverse in K. Dieses Mal ist die Skalarmultiplikation, V Kontrast im Vektorraum. Dieses Plus ist die Addition im Vektorraum, denn hier steht ein Vektor und hier steht ein Vektor. Und das hier ist auch die Skalarmultiplikation. Soweit, so schön. Was können wir denn da jetzt rechnen? Naja, was ich sehe, ist, dass hier bei beiden Ausdrücken der gleiche Vektor V steht. Das sieht also so aus, als könnte ich so ein Distributivgesetz benutzen und könnte die beiden Skalare zusammenfassen. Welches Distributivgesetz ist das nochmal? Haben wir doch oben schon benutzt. V2c. Also benutze ich V2c und schreibe minus Lambda plus Lambda Skalar multipliziert mit V. Das sieht sehr gut aus, denn minus Lambda ist das additive Inverse von Lambda im Körper K. Zusammen ergeben die also was? Welches schöne Körperelement kommt daraus? Null. Genau, das ist 0k. Skalarmultipliziert mit V. Und ey, wir haben doch oben gerade gesehen, dass das der Nullvektor ist. Sehr schön. Hier benutzen wir also Teil 1. Hier habe ich benutzt, dass die invers zueinander sind. Habe ich nicht dran geschrieben, aber erzählt. Und Sie haben es auch gesehen. Das ist schön. Und da hier der Nullvektor rausgekommen ist, wissen wir jetzt, dass das Element hier vorne sich additiv invers verhält dazu. Also muss es dieses eindeutig bestimmte Element sein. Das schreibe ich jetzt nicht hin, sondern ich mache einfach die nächste Rechnung und mache dann einen Schlusssatz. Die nächste Rechnung ist das Element, was rechts steht, Lambda mal minus V. Und bestimmt können Sie sich jetzt denken, was passiert. Gleiche Idee. Plus Lambda mal V. Kurze Zusatzaudiospur. Das ist die Skalarmultiplikation. Hier bilden wir das additive Inverse des Vektors V im Vektorraum V, also für die Vektoraddition. Hier haben wir die Vektorenaddition und hier haben wir die Skalarmultiplikation Lambda mal V. Und wir haben links den gleichen Skalar stehen, deswegen könnten wir auf die Idee kommen, wieder so ein Distributivgesetz zu benutzen, aber diesmal ziehen wir nach rechts die Vektoren raus und machen die Addition im Vektorraum. Wir benutzen also V2 Teil D. So, da haben wir jetzt hier stehen Lambda skalarmultipliziert mit minus V plus V. Ja, jetzt haben wir das Spiel ja schon ein paar Mal gespielt. Was kommt raus, wenn ich einen Vektor und sein additives Inverses addiere mit der Vektorenaddition? Ja?
Null V.
Null V, der Nullvektor kommt raus, genau. Also habe ich gleich den Lambda mal Nullvektor. Und das ist der Nullvektor. Und ja, wie schön, das ist schon wieder Teil 1. Wie praktisch, dass wir das vorher gemacht haben. Also können wir jetzt zusammenfassen. Die beiden Leute, die hier vorne stehen, verhalten sich additiv invers zu Lambda mal V. Also müssen sie übereinstimmen mit dem eindeutig bestimmten additiven Inversen, das wir schon kennen. Deswegen sind die alle drei herzlich. Zu den Verknüpfungen? Okay, dann mache ich das bei Teil 3 auch nochmal so. Bei Teil 3 haben wir Lambda mal V gleich 0. Und das muss jetzt der Nullvektor sein, denn ich habe hier ja keinen Skalar und einen Vektor, da kommt also ein Vektor raus. Deswegen kann ich, auch wenn das da nicht steht, wissen, welche Nullen das ist. Steht da aber angenommen, ich hätte es mal vergessen, dann können Sie sich immer überlegen, welche Nullen gemeint ist. So. Wie möchte ich das machen?
Ich möchte. Ah, genau. Da steht ja so eine Oder-Aussage. Falls Lambda 0k ist, dann ist nichts zu zeigen, denn da steht ja das eine oder das andere. Wenn also eins von den beiden schon stimmt, dann sind wir fertig und müssen nichts mehr tun. Ja, darf ich einfach schreiben, dann sind wir fertig? Dann kommt jetzt der andere Fall, dass nämlich Lambda nicht 0 ist im Körper.
Körperelemente sehe, die nicht null sind.
Und zwar deshalb,
weil wir, wenn wir den Körper hernehmen und die Null des Körpers rauswerfen, mit der Multiplikation eine Gruppe haben. Was finde ich also für dieses Lambda in dem Moment, wo das nicht null ist? Wie kann ich jetzt die Körperstruktur benutzen? Was kann ich da Schönes finden? Na, mehr wird es gerade nicht, dann dürfen Sie anfangen. Ein Inversus für welche Verknüpfung?
Ja.
Plus oder mal? Im Körper habe ich ja zwei. Welche wollen Sie benutzen?
Plus.
Für Plus habe ich immer einen Inversus.
Für mal.
Genau, für mal. Deswegen habe ich mich so gefreut. Das ist nicht null, dann habe ich für mal einen Inversus und wir sehen gleich, warum das auf magische Weise alle unsere Probleme löst. Jetzt möchte ich nämlich irgendwie losrechnen. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich anfange. Also, ich möchte, glaube ich, den Nullvektor nehmen und möchte den Skalar multiplizieren mit diesem Element Lambda minus 1. Da kommt dann auch wieder der Nullvektor raus, das wissen wir aus Teil 1. Lambda minus 1. Also Teil 1 sagt, der Nullvektor ist das gleiche wie Lambda minus 1 mal der Nullvektor. Ich versuche das jetzt gerade irgendwie improvisiert schön hinzuschreiben. Hier benutze ich Teil 1. Skalar mal Nullvektor ergibt Nullvektor, das ist die Skalarmultiplikation. Gleich. Jetzt möchte ich gerne für den Nullvektor die Gleichung einsetzen, mit der wir angefangen haben. Dann steht da also Lambda auf minus 1, Skalar multipliziert mit dem Vektor Lambda mal V. So, Skalarmultiplikation, Skalarmultiplikation. Jetzt kommt, ich glaube, das ist V2b. Ich gucke mal nochmal nach. Ja, V2b. Was sagt uns jetzt? Dass es egal ist, ob ich zwei Skalarmultiplikationen nacheinander mache oder ob ich erst die beiden Körperelemente nehme und die im Körper multipliziere und danach erst die Skalarmultiplikation mache. Ich darf also sozusagen umklammern. Dann schreibe ich hier die Lambda auf minus 1 mal Lambda. Das ist jetzt die Multiplikation im Körper K. Jetzt kommt die Skalarmultiplikation mit V. Okay, was kommt hier raus? Lambda verknüpft mit seinem multiplikativen Invers. Was kriege ich da?
Thank you.
Nächstes möchte ich in den Reigen einsteigen, den wir jetzt die ganze Zeit haben. Wir lernen eine neue Struktur kennen und dann gucken wir uns Teilstrukturen an, eventuell Faktorstrukturen und Abbildungen, die irgendwas Interessantes damit machen. Also schauen wir uns interessante Teilmengen von Vektoren an. Die heißen, also man kann Unterraum sagen, ich finde das immer ein bisschen seltsam, ich finde auch Unterkörper seltsam, ich sage Teilkörper und Teilraum. Wir haben also jetzt einen Körper K und einen K-Vektor von V und wir haben eine Teilmenge U von V, also einfach nur irgendeine olle Menge von Vektoren. Und wir nennen U einen K-Teilraum von V und wir schreiben dann dieses U kleiner gleich V mit einem K dran. Also so wie Untergruppe. So, das wäre einfach Untergruppe. Wenn ich also einfach nur die Gruppe V mit Plus betrachte und eine Untergruppe davon anschauen möchte, dann reicht dieses Zeichen. Aber wenn ich deutlich machen möchte, dass es wirklich ein Teilraum ist, dass also die ganze Vektorraumstruktur sich quasi, dass die Einschränkung davon auf U zu einem Vektorraum macht, in eigener Sache, dann schreibe ich ja noch so ein K mit dran. Einfach damit klar ist, es geht hier nicht nur um irgendeine Gruppenstruktur, sondern es geht um die Vektorraumstruktur. Und da steht K im Fall. So, und das soll dann erfüllt sein, wenn Folgendes gilt. Wenn ich die Vektorenaddition auf U einschränke, dann ergibt das eingeschränkt auf U wieder eine Verknüpfung. Oder anders gesagt, wenn ich zwei Vektoren aus U addiere, kommt wieder ein Vektor aus U raus. Wenn ich die Skalarmultiplikation einschränke auf U, indem ich also alle Körperelemente erlaube, aber als Vektoren nur die Vektoren aus U, dann soll bei dieser Skalarmultiplikation im Ergebnis auch wieder nur etwas rauskommen, was in U liegt. Naja, und dann eben die ganzen Vektorraumaxiome, das soll alles gelten. So, also im Prinzip wie Untergruppe, aber mit der zusätzlichen Einschränkung, dass ich das mit der Skalarmultiplikation vertragen soll. Und da wir nicht jedes Mal nachrechnen wollen, dass mit den Einschränkungen alles gut geht und dass diese ganzen Vektorraumaxiome gelten, wir müssen uns das mal klar machen, V1, abelsche Gruppe beinhaltet ja schon die ganzen Gruppenaxiome. Dann kommt noch V2 mit diesen insgesamt vier Eigenschaften, die alle irgendwie ein bisschen nervig aussehen. Das wollen wir natürlich nicht jedes Mal nachrechnen. Genauso wie wir damals bei Gruppen so ein praktisches Untergruppenkriterium uns überlegt haben, werden wir uns also ein praktisches Teilraumkriterium überlegen. Hier steht's. Und das beweisen wir gleich. Und das ist auch genauso einfach wie das Untergruppenkriterium. Das Teilraumkriterium gibt uns wieder einen Körper K, einen Vektorraum V und eine Teilmenge U von V. Und dann sagt es uns, dass diese Teilmenge U einen K-Teilraum bildet von V, genau dann, wenn folgende drei Sachen erfüllt sind. Eigenschaft A, der Nullvektor liegt in U. Ja, okay, das erwarte ich irgendwie. Eigenschaft B, immer dann, wenn ich einen Vektor aus U nehme und einen Skalar Lambda, dann liegt das Skalar, die Skalarmultiplikation von den beiden, das Ergebnis in U, das erwartet man irgendwie auch. Und Teil C ist, und das ist jetzt nämlich überraschend, es reicht, wenn wir zeigen, dass die Summe von zwei Vektoren aus U wieder in U liegt. Wenn diese drei Sachen erfüllt sind, Nullvektor liegt drin, abgeschlossen unter Skalarmultiplikation und abgeschlossen unter Vektorenaddition, dann haben wir einen K-Teilraum. Wir müssen dann also gar nicht nochmal die ganzen anderen Sachen nachrechnen, sondern die scheinen wir alle geschenkt zu kriegen. Und wir gucken gleich mal, warum das so ist. Zuerst möchte ich, bevor ich ein bisschen... Ach, ich muss gar nicht wischen. Ich kann ja heute da... Ich will nicht. Ich kann da ja einfach weiterschreiben. Ich muss nur umschalten. Aber vorher möchte ich im Kopf mit Ihnen durchgehen, warum ein K-Teilraum U diese drei Eigenschaften A, B, C erfüllt. Das möchte ich gerne mit Ihnen durchquatschen. Dann schreibe ich das gleich nämlich nur kurz hin. Also was ist da los? Wir haben jetzt einen K-Teilraum U gegeben und wollen die Eigenschaften A, B und C folgern. Naja, ein K-Teilraum ist insbesondere mit der Einschränkung der Addition eine Untergruppe und jede Untergruppe einer Gruppe enthält das neutrale Element der großen Gruppe. In diesem Fall also den Nullvektor, deswegen stimmt A. So, was noch? Zu einem Teilraum gehört, dass die Einschränkung der Skalarmultiplikation wieder im Teilraum bleibt. Und das ist genau die Eigenschaft B. Und Eigenschaft C sagt doch einfach nur, dass diese Teilmenge unter der Vektorenaddition abgeschlossen ist. Aber ein K-Teilraum ist ja sogar bezüglich der Vektorenaddition eine Untergruppe, also insbesondere abgeschlossen unter der Vektorenaddition. Deswegen stimmt C auch sofort. Die Richtung ist also einfach von diesem genau dann. Und die andere Richtung ist die, die ist ein bisschen interessanter, die schreibe ich dann auch ausführlicher an. Guck mal eben. Ja, der Platz reicht ganz locker. Muss ich irgendwas beachten? Ach, ich improvisiere jetzt einfach. Ich kann nicht so viele Dinge gleichzeitig halten. So, das ist jetzt Lemma 221.
Struktur von V sieht das so aus. Erster Vektor plus Additiv.
Inverses von Zeiten. Das ist das, was ich als Untergruppenkriterium brauche. Ich muss jetzt also irgendwie aus der Eigenschaft C, die da steht, das passt. Und das geht, indem wir B benutzen. Und Dinge, die wir schon gezeigt haben. Das mache ich also. Ich nehme mal etwas her, seien mein V oder wieder zu. Teil B, diese tolle Rechenregel für die additiven Inversen. Also Lemma 220, auch Teil B, ist nämlich minus B das gleiche wie minus 1 des Körpers mal B und das liegt in U. Also ist dann mit C nicht b, sondern minus b, und das kann ich ja so schreiben, also weiß ich, dass es u liegt. Und die Summe von zwei Sachen nach u ist in u, in Teil c. Und jetzt habe ich genau das, was ich für das Untergruppenkriterium brauche. Das, zusammen mit Aussage a, mit dem Nullvektor, zusammen mit dem Untergruppenkriterium, sagt mir, dass u mit der Beschränkung von plus eine Untergruppe von v ist. Und dann sind wir auch schon gut vorangekommen und können uns einfach zum Schluss ein paar besondere Typen von Teilräumen angucken und besondere Arten, Vektoren im Vektorraum zu kombinieren. Wir lernen jetzt noch ein paar neue Vokabeln sozusagen. Ich schaue mal so in Ihre Gesichter. Ich sehe, dass ein paar noch schreiben. Warten Sie einen Moment. Bevor wir jetzt die nächsten Begriffe kennenlernen. Übungsaufgaben geben, wo es darum geht, genau dieses Zeug zu üben. Das heißt, sie kriegen eine Teilmenge und dann sollen sie mal gucken, zu Fuß oder von dem Teilraumkriterium, ob das ein Teilraum ist. Und auch für die ganzen Begriffe, die jetzt kommen, gibt es Übungsaufgaben, die wirklich genau darauf zugeschnitten sind, dass sie üben, mit diesen Begriffen umzugehen. Denn die sind total wichtig. Das ist so wie in der Fremdsprache nach dem Klo fragen oder zwei Bier bestellen und mein Nachbar zahlt oder den Weg zum Bahnhof fragen oder irgend sowas. Also wirklich ganz, ganz fundamental. Der erste besondere Teilraum, den wir kennenlernen, ist das sogenannte Erzeugnis. Wir haben eine Teilmenge m von v. Das ist wirklich nur irgendeine Menge von Vektoren, über die wir nichts weiter wissen. Es darf auch die leere Menge sein. Und die Notation ist jetzt, dass wir diese Menge hinschreiben, dann setzen wir so etwas flachere, eckige Klammern darum und unten dran schreiben wir noch k, für den Körper k. Das ist wichtig, dass es mit dran steht. Und das ist eine Abkürzung für folgendes Ding. Wir bilden den Durchschnitt über alle K-Teilräume von V, die diese Menge von Vektoren, mit der wir angefangen haben, enthalten. Wenn wir also ein ganz einfaches Beispiel nehmen, jemand gibt Ihnen aus einem riesigen Vektorraum zwei Vektoren, V und W. Und jetzt gucken Sie nach, welche Teilräume von V enthalten denn diese beiden Vektoren, V und W, beide? Die nehmen Sie sich her und dann bilden Sie über die den Durchschnitt. In einem gewissen Sinne kommt dann der kleinste Teilraum raus, der diese beiden Vektoren enthält. So kann man sich das vorstellen. Die Notation dafür sind diese eckigen Klammern. Der Körper muss bitte unten dran stehen, das ist mir wichtig. Das ist der Durchschnitt aller K-Teilräume von V, die diese Menge M enthalten. Und man nennt dieses Ding Erzeugnis der Menge M im Vektorraum V. Streng genommen K-Erzeugnis oder Erzeugnis über K. Wenn ich K weglasse, dann mache ich das deshalb, weil da gerade nur ein Körper ist und es keine Missverständnisse geben kann. Aber wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, dann sagen Sie dazu K-Erzeugnis. Genauso dieses in V, deswegen steht das da in Klammern, denn wenn da nur ein Vektorraum ist, in dem wir die ganze Zeit arbeiten, dann muss man das mit dazu machen. So, jetzt habe ich da so einen Kommentar hingeschrieben, weil nämlich ganz viele diese Definition am Anfang ganz schrecklich finden. So, was macht man? Man sucht diese ganzen Teilräume, dann bildet man den Durchschnitt, hä, was zur Hölle? Und es ist ja irgendwie unpraktisch. Niemand geht los und sucht diese ganzen Teilräume und schreibt die hin und bildet den Durchschnitt. Wir sehen später noch eine praktischere und irgendwie intuitivere Art, ein Erzeugnis hinzuschreiben. Aber erstmal ist das die Definition und mit dieser Definition klappen viele, viele Dinge erstaunlich gut. Die ist ziemlich gut, um damit zu arbeiten. Am Ende macht es wieder, dass man mehrere Beschreibungen hat für die gleiche Struktur. Und dann kann man je nach Fragestellung sich die aussuchen, die jetzt gerade besonders praktisch ist. So, eine Möglichkeit ist, sich zu merken, das ist ein bisschen intuitiver vielleicht, dass es in einem gewissen Sinne der kleinste K-Teilraum ist von V, der diese Menge M enthält, also alle Vektoren aus M. Man kann sich das so vorstellen, dass die Menge M selber normalerweise keinen K-Teilraum bildet. Man möchte aber gern einen K-Teilraum haben, einfach weil Räume besser sind als einfach nur Mengen. Also nimmt man jetzt einen möglichst kleinen, den bastelt man sich, indem man diesen Durchschnitt bildet. So kann man sich das vorstellen. Und von meinen Studis, ich glaube aus dem letzten Jahr, Algebra-Jahrgang, habe ich gelernt, dass das Wort Erzeugnis oft verwechselt wird mit dem Wort erzeugenden System oder erzeugende Menge für das Erzeugnis. Und von denen habe ich gelernt, dass man sich das mit Backen merken kann. Ich biete Ihnen das jetzt mal an und wenn Sie es doof finden, müssen Sie es ja nicht benutzen. Also die Eselsbrücke, die meine Studis schon manchmal hatten, war, dass man sich die Menge M von Vektoren vorstellt wie eine Zutatenmenge. Und das Erzeugnis ist der Kuchen, den man daraus backen kann. Und dass das eine sinnvolle Eselsbrücke ist, sehen wir im nächsten Lemma, wo wir noch eine andere Schreibweise oder eine andere Darstellungsweise für das Erzeugnis kennenlernen. Also mal gucken später, ob Sie finden, dass Ihnen das hilft. Könnte sein. Und genau wie sonst manchmal möchte ich Ihnen auch noch verschiedene Wörter anbieten, die das Gleiche bedeuten, falls Sie parallel noch in Büchern lesen oder in andere Skripte gucken oder so. Manche Leute sagen nicht Erzeugnis, sondern die sagen lineare Aufspannung. Manche Leute sagen auch Hülle oder lineare Hülle von M. Das sind alles Wörter, die dasselbe bedeuten wie Erzeugnis. Ich habe mir Erzeugnis unter anderem deshalb angewöhnt, weil das ein Begriff ist, der in allen algebraischen Strukturen funktioniert. Es gibt überall eine sinnvolle Definition von Erzeugnis, deswegen ist es einfach mein Wort, das benutze ich immer. Und dass man in Vektorräumen auch andere Wörter dafür benutzen kann, ist schön. Können Sie auch gerne machen, ich verstehe das dann auch. Aber ich habe mir halt angewöhnt, so ein allgemeines Wort zu benutzen. dann kann man die Notation vereinfachen. Wenn m nur aus ein, zwei Vektoren besteht, dann definiere ich dafür nicht extra eine Menge, sondern schreibe einfach die Vektoren hin. Dann lasse ich auch diese Mengenklammern weg. Das können Sie alles auch gerne vereinfachen und das wirklich so kurz hinschreiben, wie es geht. Hauptsache die Erzeugnisklammern stehen dran und Hauptsache der Körper steht dran. Dann wissen wir alle Bescheid, was gemeint ist. Und damit kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist jetzt die Summe von Teilräumen. Wir haben also zwei Teilräume irgendwie gegeben, U1 und U2 von unserem Vektorraum V, die kommen irgendwo her. Und jetzt können wir daraus einen neuen Teilraum konstruieren, indem wir die Summen bilden über, also quasi alle Möglichkeiten, wie man einen Vektor aus dem einen Teilraum addieren kann zu einem Vektor aus dem anderen. Ich bilde diese ganzen Kombinationen. Da kommt erstmal eine Menge raus, von der nicht klar ist, warum die wieder ein Teilraum ist, aber tatsächlich werden wir sehen, es ist wieder ein Teilraum. Und dieses Ding heißt dann Summe der Teilräume U1 und U2. Okay, jetzt hatten wir das Erzeugnis. Wir hatten die Summe. Und als nächstes kommen noch ein paar Wörter, die Sie vielleicht sogar schon kennen, vielleicht nur nicht so formal eingeführt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie die schon gehört oder gelesen haben. Zum Beispiel das Wort Linearkombination. Wer kennt das schon? Aus der Schule oder von woanders? Ein paar Leute linken. Okay. Also, was ist denn sowas? Na, wir haben eine Menge von Vektoren. Ups, an einer anderen Stelle habe ich das schon korrigiert. Das ist natürlich nicht m Element v, sondern m Teilmenge von v. Ich korrigiere das nachher und lade das nochmal neu hoch. Also, m ist eine Teilmenge von Vektoren von v. Und jetzt nehme ich mir halt ein paar dieser Vektoren her, sagen wir mal n Stück, v1 plus vn. Und dann nehme ich mir Skalare dazu, lambda1 plus lambda n. Und jetzt kann ich ja folgenden Ausdruck schreiben. Ich kann diese Vektoren erst skalar multiplizieren. Und zwar mache ich das Produkt lambda1 mal v1, lambda2 mal v2 und so weiter. Ich schreibe all diese Skalarprodukte hin und kriege dann immer wieder Vektoren aus dem Vektorraum v. Dann kann ich die addieren. Und eine Kurzschreibweise dafür habe ich hingeschrieben, das werden wir jetzt sehr oft sehen die nächsten Monate. Summe i gleich 1 bis n über lambda i mal vi. Da steht jetzt kein Malpunkt, den habe ich aus v halt weggelassen. Das ist eine Skalarmultiplikation. Links steht ein Skalar, rechts steht ein Vektor. Und dann summiere ich und dieses Summenzeichen ist jetzt ein Summenzeichen, das sich auf die Vektorenaddition bezieht. Also auch wieder eine Abkürzung. Ich addiere da jetzt also mehrere Vektoren aus V, die ich alle individuell gebastelt habe, indem ich mit einem Startvektor und einem dazu passenden Skalar begonnen habe. So ein Ding heißt K-Linear-Kombination aus den Vektoren V1 bis Vn. Und ich sage K-Linear-Kombination in so einer Teilmenge M, wenn ich einfach nur ausdrücken will, dass ich zum Basteln der Linear-Kombination Vektoren aus M benutzt habe. Das heißt, mir ist gar nicht wichtig, welche das genau sind. Ich will einfach nur wissen, aus welchem Topf sind diese Vektoren gekommen, mit denen ich jetzt diese Linearkombination gebastelt habe. Warnhinweis: Wenn Ihnen jemand irgendeine Menge von Vektoren gibt und Sie dann eine Linearkombination basteln aus diesen Vektoren, aus allen oder nur aus einigen davon, dann kann es sehr gut sein, dass das, was da rauskommt, dieser neue Vektor, nicht mehr in dieser Menge liegt, mit der Sie angefangen haben. Das ist das, was meistens passiert. Deswegen ist es sinnvoll, sich sowas wie Erzeugnisse anzugucken. Da fliegt man nämlich nicht raus, wenn man Linearkombination bildet. Und wir haben einen Spezialfall, den wir immer mal wieder brauchen, nämlich dann, wenn m die leere Menge ist. Man darf quasi Linearkombinationen basteln, die nichts benutzen, die leere Linearkombination, und wir definieren, dass das, was da rauskommt, der Nullvektor ist. Einfach damit wir nicht jedes Mal eine Fallunterscheidung machen müssen, nach dem Motto, die Menge ist leer oder nicht, oder wir benutzen Vektoren oder nicht, will ich nicht, nervt, sondern wir sagen einfach, wenn wir nichts benutzen, dann kann man trotzdem noch sinnvoll hinschreiben, dass es eine Linearkombination ist, aber dann kommt eben der Nullvektor dabei raus. Die leere Linie. Und der letzte Begriff, den ich jetzt mit Ihnen besprechen möchte, ist der, was es heißt, dass ein Vektor als Linearkombination in einer Menge darstellbar ist. Das ist ordentlich ausgedrückt, das Folgende, das ist jetzt nicht so ordentlich. Gegeben ist eine Menge von Vektoren, gegeben ist irgendwo auf der Welt ein Vektor und ich möchte wissen, kann ich den aus der gegebenen Menge basteln? Das ist die Frage. Und die werden wir ganz oft haben. Da ist irgendwo ein Haufen Vektoren, woher die kommen, ist egal. irgendwo da hinten ist ein Vektor im gleichen Vektorraum. Und die Frage ist, kann ich den basteln aus dem, was ich schon kenne? Also aus den Vektoren, die ich vorher in der Hand habe. Geht das oder geht das nicht? Und damit wir dafür eine Sprache haben, sagen wir, ein Vektor V ist als Linearkombination in der Menge M darstellbar, genau dann, wenn man ihn basteln kann. Wenn man also Vektoren aus M findet und Skalare, derart, dass man diesen Vektor als Linearkombination mit diesen Skalaren schreiben kann. Und wir werden das ganz viel üben. Das ist das, was wir wirklich ständig machen. Die Hälfte dieser Vorlesung wird so laufen, dass ich sage, jetzt schreiben wir diesen Vektor als Linearkombination in Blablabla. Und dann schreiben wir das immer mit der gleichen Notation hin. Das wird uns im Fleisch und Blut übergehen tatsächlich. Und ich habe eine Abkürzung dafür, weil wir das ständig benutzen. Ich schreibe dann LK für Linearkombinationen. Ich lasse auch manchmal den Körper K dabei weg, obwohl eigentlich wichtig ist, den mitzuschleppen, damit man weiß, woher die Skalare kommen. Und dann schreibe ich also immer ganz kurz, der Vektor V ist als LK, also K-Linearkombination, in M darstellbar. Sie dürfen all diese Abkürzungen natürlich auch benutzen. Der Nullvektor ist immer darstellbar, egal was für eine Menge man da hat, weil ich den ja mit der leeren Menge, mit der leeren Linearkombination hinschreibe. Das ist so ein Sonderfall, der ab und zu vorkommt, deswegen ist wichtig, dass man da vorher einmal drüber redet. Ansonsten habe ich, glaube ich, hier nichts mehr zu bemerken, sondern als nächstes kommen sehr viele Beispiele und das ist dann ein super Punkt, um da am Donnerstag.